to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Ich befinde mich jetzt hier mitten im Wald des bayerischen Spessarts in der Nähe der Kleinstadt Lohr am Main. Ich bin heute mit den Fernsperren unterwegs und auf meinem Rücken trage ich das, was sie Hinkelstein nennen, nämlich ihren Rucksack. Und der ist, wie der Name schon vermuten lässt, unfassbar schwer. Und ich werde heute nicht nur Reporter sein, sondern auch in die Rolle der Fernsperr selbst schlüpfen und in einem Selbstexperiment an meine absolute Leistungsgrenze gehen. Ich bin Oberleutnant Patrick Enzle und damit herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Folge des Funkkreis. Also Axel, mal jetzt wirklich Hand aufs Herz. Ihr habt mir jetzt diesen Rucksack hier verpasst. Du hast mir gesagt, eure Ausrüstung wiegt in etwa 70 Kilo. Mir tut jetzt schon alles weh und es gibt keine Möglichkeit, dass das Ding irgendwie angenehmer zu tragen ist. Wie haltet ihr das über die Strecke aus?
Es ist nicht die Strecke, sondern die Zeit, die der Rucksack auf den Schultern lastet. Das ist meistens eine ganze Nacht oder sogar zwei Nächte, wenn wir eine zwei Nächte Infiltration haben.
Okay. Ihr habt gerade Axel gehört. Er ist selbst Fernsperr und einer von zwei Ausbildern des militärischen Fachlehrgangs, der insgesamt 6 Monate dauert. Ja, und es sind noch 4 Wochen bis zur Abschlussprüfung und erst dann dürfen sich die 13 Lehrgangsteilnehmer, mit denen ich jetzt hier gerade laufe, Fernsperr nennen. Und ja, die Einheit gilt hier als Auge des Heeres. Sie sind spezialisiert auf die Aufklärung hinter den feindlichen Linien. Axel hat es gerade gesagt, Infiltration ist hier der Fachbegriff. Ja, und dort im Feindesland völlig auf sich gestellt, beobachten sie in Verstecken unter der Erde den Gegner, sammeln Informationen oft über mehrere Tage bis hin zu über einer Woche. Ja, und das ist auch der Grund, warum der Rucksack so unfassbar schwer ist. Axel, jetzt die Frage, was ist jetzt genau in diesem Rucksack drin?
Das meiste, was ist da alles drin? Wir fangen unten an. Unten ist meistens der Biwaksack und der Schlafsack drin. Außen dran ist dann in vielen Fällen die Isomatte noch. Danach kommt sehr viel Wasser, je nachdem, wie viel man für den Auftrag braucht. Das hängt damit zusammen, wie lang die Auftragsdauer ist, welches Klima wir haben und in welcher Jahreszeit wir sind. Oder ob ich in der Wüste bin oder was auch immer. Dann kommt noch das Essen rein dazu. Dazu kommen dann auch noch die ganzen Tarnmaterialien, wie zum Beispiel ein Tarnnetz, eine Plane zum Versteckbau, ein Poncho zum Versteckbau. Dann kommt noch dazu obendrauf dann das Daypack. In dem Daypack ist dann das auftragswichtige Material drin, wie zum Beispiel das Funkgerät, ein Medipack. Das Weitere ist im Daypack noch drin, der Nässeschutz, der Kälteschutz. Bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken und Batterien, kleine Sachen, die man braucht für die Funkgeräte oder solche Sachen.
Wie sieht es aus mit Wechselklamotten?
Wechselklamotten, das kann jeder so viel Wechselklamotten mitnehmen, wie er möchte, aber die Sache ist halt immer die, dass aufgrund dessen, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, wir zu einer sehr hohen Kilozahl kommen und dadurch die Wechselklamotten sehr, sehr gering ausfallen. Also in meinem Fall ist es meistens zwei Ersatzwechselsocken, ein T-Shirt und noch ein Pulli, falls es kühl wird.
Wenn ihr dann 6-7 Tage im Feld seid, das stinkt ja wie die Büffel, oder?
Ja klar, das ist der Job. Bei uns gibt es halt gerade keine Dusche und Möglichkeiten, sich zu waschen. Wir sind draußen und wir leben draußen, wir verschwimmen mit der Natur.
Also absolute Naturburschen. Ja, und das ist dann auch der Grund, warum gerade diese Woche als die härteste der gesamten Ausbildung gilt. Hier wird 4 Tage, 8 Stunden am Tag marschiert, 6 bis 8 Stunden Versteck gebaut. Dann geht der Spähauftrag los, geschlafen wird fast gar nicht, gegessen unten im Versteck unter der Erde. Und zur Erklärung, was Axel meinte, Medipack heißt medizinisches Pack, also eine Erste-Hilfe-Ausstattung. Ja, aber Axel, warum sind wir jetzt gerade hier und nicht an eurem Heimatstandort in Munster, bei dem ihr stationiert seid?
Wir trainieren jetzt hier in unwegsamem Gelände das Marschtraining inklusive die Versteckbauphase. Aufgrund dessen, dass in der Abschlussübung wir auch unwegsames Gelände haben. Und dadurch, wie du schon sagtest, wir aus Munster kommen und eigentlich immer nur Flachland-Tiroler sind, so die Erfahrung mal herangeführt wird, bevor die Abschlussübung kommt, in so einem Gelände zu üben. So, was ist uns wichtig die Woche?
So, Axel muss jetzt die 13 Lehrgangsteilnehmer einweisen. Ich habe jetzt etwas Zeit, so die Szene zu beobachten, um erste Hinweise zu sammeln, was für Menschen zu den Fernspähern gehen. Und ich muss feststellen, dass ich mein Bild über sie grundsätzlich überdenken muss.
Fragen. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann jetzt wieder am Stick aufgehen. Los.
Also, was Axel gerade meinte mit im Stick aufgehen, heißt einfach in einer Reihe, also in einer Linie aufgehen. Axel und seine Männer sind alles andere als muskelbepackte 2-Meter-Hüden. Ja, aber es sind nicht die Typen, die täglich 3 Stunden im Gym verbringen. Mit ihren Schlapphüten und teilweise langen Bärten wirken sie mehr wie so Abenteurer aus den Survival-Videos bei YouTube. Was mir auffällt, dass auch ihr Auftreten, die Art, wie sie sich bewegen, recht bedacht und recht ruhig wirkt.
Wir laufen hier auf dem Schotterweg im Wald lang. Was mache ich falsch?
Ja, das ist immer die Sache, wie man sich fortbewegt. Ja, wenn man sich selber fortbewegt und nicht darauf achtet, dass man wenig Lärm selbst produziert und damit man anderen Lärm von Feindkräften oder von anderen, was auch immer in diesem Raum unterwegs ist, wahrnimmt. So Sachen wie Äste, die zum Beispiel auf dem Boden liegen, dass man da drüber steigt und die nicht vorne her schiebt, dass man selber Krach macht oder gerade sowas wie Laub, dass man da nicht schlurft mit den Füßen, sondern man gibt sie ordentlich an, dass man einen sauberen Tritt hat und damit nicht ganz so viel Lärm macht.
Das heißt also, ihr macht auch hier, wie in dem Fall mit den Feldwebelansatz, erstmal Laufschule.
Nein, das ist einfach, eigentlich ist das ein normales infanteristisches Basiswissen, was wir einfach mehr verinnerlichen und mehr Priorisierung drauflegen.
Also es geht im Wesentlichen darum, erstmal Geräusch zu vermeiden, um andere Geräusche zu hören.
Ja genau, deswegen ist es zum Beispiel bei der Smog, da hat so eine wunderschöne Kapuze.
Ja.
Ja, die wird niemals aufgesetzt, auch egal wie widrig die Wetterbedingungen sind, weil wenn man die aufhat, ist man quasi wie taub. Man bekommt selber nichts mit, der Regen prasselt auf die Mütze und man ist quasi taub. Deshalb muss die Kapuze von dem Smog immer unten bleiben.
Also, damit ihr auch wisst, wovon der Axel hier spricht, Smog ist eine Feldjacke, die im Vergleich zu der normalen ganz, ganz viele Taschen hat, die auch unheimlich viel füllen. Aber hey, wartet mal da hinten. Ich glaube, da sehe ich was. Das ist ein Fahrradfahrer. Schauen wir mal.
Wir mussten die Böschung runter. Und ich bin ja fast erstmal abgestürzt mit dem Gepäck irgendwo. Ja. Wir haben hier an der Seite jetzt den Berg ziemlich runter. Es ist ein komplett anderes Gefühl, irgendwo damit erstmal wieder in Stellung zu gehen und auch wieder hochzukommen mit dem ganzen Ding.
Fangen wir mal ganz vorne an. Das war nur ein Fahrradfahrer. Ja. Bei uns ist es aber so, dass wir 100% unerkannt bleiben aufgrund der Lage, die wir haben. Und somit ist auch der Fahrradfahrer, der einfach nur vorbeifährt und Zivilist ist, wir wissen nicht, was er sonst macht oder was er sonst für eine Aufgabe hat. Deshalb wird er einfach als quasi Feind angesehen und wir weichen ihm komplett aus, sodass er uns bestmöglich nicht aufklären kann.
Die Truppe ist ausgewichen, ist quasi in Stellung gegangen, aber mit Sicherheit nicht schnell genug. Der Fahrradfahrer hat uns noch gesehen. So, jetzt ist es nicht der Feind, aber für euch trotzdem ein Vorkommnis.
Ja, somit haben wir jetzt einen Softkompromiss.
Eine zarte Entdeckung.
Eine zarte Berührung, ja, mit Zivilisation, sagen wir mal. Dadurch ist es jetzt meldepflichtig für uns. Das heißt, wir müssen die nächstmögliche Chance nutzen, die dann durch den Druckführer bekannt gegeben wird, die Antenne hochzuziehen und eine Meldung nach drin abzugeben, sodass wir nicht 100% unerkannt in dieser Operation sind. Das hat uns mindestens eine Person vermutlich aufklären können.
Ja, wir haben inzwischen mitten in der Nacht, bei Einbruch der Dunkelheit, haben wir die Restlichtverstärker, im Volksmund auch Nachtsichtgeräte, aufgesetzt. Dass wir tagsüber gelaufen sind, ist der Übung geschuldet. Normalerweise würden die Fernspäher sich immer nur im Schutz der Dunkelheit bewegen. Ja, die Geräte sind heute deutlich leichter als früher. Dennoch merkt man, wie der Kopf schwerer wird. Ja, und wenn man da durchblickt, erscheint die Umgebung in Grüntönen. Lichtquellen sind hingegen weiß. Ja, der Restlichtverstärker ist eine enorme Erleichterung. Dennoch gibt es ein Manko. Sie haben nämlich keinen Autofokus und lassen nur einen bestimmten Punkt scharf erkennen. Das heißt, Hindernisse im Nahbereich oder Unebenheiten, hängende Äste erkennt man nicht. Man muss wirklich höllisch aufpassen, wo man hinläuft. Gerade hinten mit dem Rucksack. Ja, und wir haben jetzt unseren finalen Wegpunkt erreicht. Hier wird das Versteck gebaut. Axel, was ist da jetzt genau zu beachten?
Ja, das Wichtigste bei so einem Versteckbau ist ganz einfach, dass das Versteck mit der kompletten Umgebung verschwimmt und so auf den ersten Blick oder auf das nähere Randreden nicht zu erkennen ist. Und das ist die große Kunst bei dem Versteckbau.
Wie tief muss denn so ein Versteck sein?
Ja, die Mindesttiefe ist sollte so bemessen sein, dass man wenigstens drin liegen kann und sich umdrehen kann, ohne dass sich das Versteck, das Dach, quasi bewegt dabei. Weil so ist es ja wieder eine Möglichkeit, dass man aufgeklärt wird.
Das ist jetzt nicht allzu komfortabel und mit Sicherheit nicht auf Dauer gedacht. Also so ein Versteck ist, sage ich mal, nur ein temporärer Platz, um sich aufzuhalten. Für längerfristig ist sowas ja nicht gedacht, oder?
Wir haben eine Durchhaltefähigkeit von 7 bis 10 Tagen. Und für diesen Zeitraum sind die Verstecke dann auch gegraben und auch zum Überleben und Arbeiten da drin.
Die Verstecke sind allgemein dazu, dass man meistens die Zeit liegend da drin verbringt. 6-7 Tage das zu überstehen, das muss eine unfassbare Herausforderung sein.
Ja, natürlich leicht ist es nicht. Der Bewegungsradius ist halt relativ eingeschränkt. Was man machen kann, ist, wenn man jetzt gerade nicht in der Schicht ist und die Höhe des Versteckes hat, dass man mal ein paar Liegestütze macht oder ein paar Rücken. Übungen so im Liegen, so Kreuz und unter Rücken anspannen, Beine anspannen. Man verzichtet auf einiges und muss seine eigenen Wünsche und Hemmschwelle runterschrauben, um den Auftrag bestmöglich zu erfüllen.
Axel, du bist jetzt im Loch drin. Was fällt dir unten auf?
Ja, aufgrund der Steine, die beim Ausgraben zum Hervorschein gekommen sind, hat sich natürlich der Platz in dem Versteck massiv verkleinert. Und hat natürlich die Organisation, was Arbeiten und Ruhen betrifft, erheblich erschwert. Aber es ist machbar.
Jetzt die Frage aller Fragen. Was ist, wenn man dort mal aufs Klo muss?
Ja gut, dann wird der Kamerad nebendran zum richtig guten Kameraden. Man hat eine Pissflasche und die wird dann gefüllt und immer wieder ausgeleert. So funktioniert das ganze System dann über den Beobachtungszeitraum.
Okay. Die Lehrgangsteilnehmer haben jetzt bis in die frühen Morgenstunden ihr Versteck gegraben und das wohlgemerkt nach 8 Stunden Marsch und den Vormittag darin verbracht. Im Wechsel auch geschlafen und gegessen. In ein paar Minuten ist jetzt gemeinsame Besprechung und Axel hat mir erlaubt, selbst in ein Versteck zu kriechen, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und ich muss sagen, es ist wirklich verdammt eng und unkomfortabel. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, hier Tage oder gar eine ganze Woche da unten zu verbringen. Ja, neben dem schweren Rucksack ist es auch ein weiterer Anhaltspunkt, der mir hilft, die Frage zu beantworten, was für ein Typ Mensch man sein muss, um Fernspäher zu werden. Nämlich in erster Linie unfassbar leidensfähig. Neben mir steht jetzt einer der Lehrgangsteilnehmer, dessen Name ich aus Geheimhaltungsgründen nicht nennen darf. Was war jetzt euer Trick, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten?
Tief unten. Also ohne Witz. Das ist wirklich das Wichtigste. Bloß, wenn man keine Zeit hat. Also, ja, man hat halt, wir haben halt einen Jetboil dabei, einen Gaskocher. Dann machen wir Wasser warm und dann Kaffee trinken. Das ist eigentlich das Beste.
Was macht ihr, dass der Untergrund jetzt unten am Boden, dass es da nicht zu kalt wird?
Wir haben Schlafsack, also hier ganz normaler Biwaksack, den ich in jeder habe. Dann hier so eine Isomatte, das ist so schon gut. Und dann ein Schlafsack rein, optional. Manche haben wir auch keinen drin, weil wir halt hier noch dick angezogen sind mit Sneaker, ne, Woolpower drunter.
Also ihr schlaft komplett bekleidet, ihr zieht euch hier da drin nicht aus irgendwie. Genau. Es gibt ja auch da immer so diese Campingweisheit, dass man sich am...
Ja, dann ist das, dauert das zu lange, wenn man weg muss. Das ist halt das Problem.
Das heißt, ihr müsst immer bereit sein für den Fall, dass man aufgeklärt
normalerweise
wird.
Normalerweise guckt man auch Chesapeake an. Dass man im Bestfall eigentlich nur aufsteht, das Versteck einreißt und dann ausweichen kann. Ja. Genau.
Ich meine, man lernt da wahrscheinlich auch seinen Kameraden ganz gut kennen, oder?
Das stimmt, ja. Wenn man dann. Also das sind schon interessante Momente auf jeden Fall.
Wie geht's dir heute? Von energiemäßig, von der Verfassung? Bist du noch kaputt von gestern?
Ja, also ich bin ein bisschen erschöpft, aber es geht. Dann können wir auch weitermachen.
Was ist so die größte Herausforderung jetzt hier in der aktuellen Übung? Ist es wirklich das Gepäck mit seinen 60 Kilo oder das Gesamtpaket?
Es ist eher nach dem Marschieren, sich wirklich hier hinzusetzen und diszipliniert ein Versteck zu graben, zu erstellen, ja, was noch den Ansprüchen der Ausbildern und dem Auftrag genügt. Ja. Das ist wirklich die große Herausforderung.
Ihr müsst jetzt das Versteck nochmal zurückbauen, sterilisieren, sagt man hier im Fachjargon. Was ist da der Trick dabei?
Also Konturen verwischen sind extrem wichtig. Ja. Also erstmal abräumen, wichtig, nichts Unnatürliches, also was wir benutzt haben, zum Beispiel Kabelbinder oder die Gestänge oder sonstiges oder Müll oder sowas, nichts darf zurückbleiben.
Ich sehe, Axel versammelt sich mit dem Rest der Gruppe da hinten. Vielen Dank dir erstmal fürs Gespräch und wir hören jetzt mal rein, was er zu sagen hat.
Mit der Umgebung verschwimmen zu lassen, das ist ja die ganz große Kunst. Und umso größer dein Loch ist, desto größer muss ja der Bereich werden, der abgetan wird. Und umso größer der Bereich ist, der abgetarnt wird, besteht wieder die Gefahr, dass ich einen Fehler mache oder irgendwas übersehe und somit wieder die Aufklärbarkeit des Versteckes massiv nach oben geht. Also ich sage immer, es ist nicht, dass das ganze Versteck unzweckmäßig ist. Es ist immer ein Punkt, der einfach ins Auge sticht und dann den neugierigen Waldspaziergänger oder aber auch das Feindkommando oder halt wie gesagt auch den Feind neugierig werden lässt und dann geht er einen Schritt näher und dann sieht er noch einen Punkt und dann sieht er vielleicht noch einen Punkt, weil er direkt davor steht und dann ist man aufgeklärt und muss ausweichen oder es folgt Schlimmeres.
Hey, hast du gerade noch mal eine Sekunde Zeit? Axel hat es gerade noch mal angesprochen. Was war jetzt genau bei euch noch mal das Problem?
Wir haben zu viel Zeit beim Erkunden gelassen, weil wir zuerst einen Platz gefunden hatten und der liegt ja genau auf der Schneise. Da hatten wir Angst, dass das dann komplett lichteinfällig ist. Dementsprechend haben wir noch weiter erkundet und es hat uns die Zeit für die Luke gefehlt.
Ja, immer wenn Axel ein Feedback zu der Leistung der Teilnehmer gibt, habe ich wie jetzt die Möglichkeit, einen Schritt beiseite zu treten und die Szene von außen zu beobachten. Und wenn ich jetzt an meine ersten Ausbildungsjahre bei der Bundeswehr denke, erkenne ich einen ganz großen Unterschied. Wenn nämlich damals was nicht geklappt hat, wurde der Ton der Ausbilder schnell ruppig und unangenehm und die Ausbildung wurde auch nicht selten bis in die Nacht wiederholt. Axel und der andere Ausbilder tun das nicht. Das wundert mich. Ich gehe jetzt nochmal zu Axel rüber und versuche herauszufinden, warum das so ist. Axel, du bist ja jetzt für einen Ausbilder überraschend ruhig und gelassen. Wirst du auch mal lauter vom Ton?
Ja, rumschreien kann man, wenn man mal ein bisschen Leistungsdruck aufbauen möchte oder mal eine Leistungsspitze hat. Wir sind aber hier jetzt schon in dem Bereich vom MFT. Das heißt, wir sind in der Führerausbildung. Und jetzt hier rumzuschreien, das ist ja das Falscheste, was man eigentlich machen kann, wenn die ihre Aufgaben nicht erfüllen. Ganz einfach, kommen wir zu den Leuten hin, sagen, was das Problem war. Sie kriegen einfach eine Strecke und Zeitansatz und dann müssen sie dann da sein. Und wenn sie den nicht halten, geht das ganze Spiel so lang, bis sie es machen. Und das Ganze geht auch ohne rumschreien.
Szenenwechsel, der nächste Ausbildungstag. Neben dem Versteckbau und dem Marsch gibt es noch einen weiteren Ausbildungsabschnitt, nämlich die Begegnung mit einem V-Mann, also einem Verbindungsmann oder Kontaktperson im Feindesland. Diese Person ist der Gruppe vermeintlich wohlgesonnen und verfügt über Geheimdienstinformationen oder bietet Hilfeleistungen zur Erfüllung des Auftrags an, beispielsweise durch die Bereitstellung eines Fahrzeugs oder den Transport zu einem bestimmten Ziel. Dazu muss sich einer der Teilnehmer von der Gruppe lösen, den V-Mann zu einem zuvor abgemachten Ort und Zeitpunkt treffen. Die anderen der Gruppe sichern derweil die Begegnung mit ihren Waffen aus der Entfernung ab. Denn zu Beginn ist noch gar nicht sicher, ob der V-Mann auch der ist, für den er sich ausgibt. Dazu gibt es ein Codeverfahren, wo bestimmte Wörter aufeinander fallen müssen. Mehr darf ich dazu an der Stelle auch nicht verraten. Den V-Mann spielt Axel selbst, dazu verkleidet er sich und versucht gezielt durch Schauspieleinlagen das Treffen eskalieren zu lassen. Axel will damit sein Gegenüber nämlich aus dem Konzept bringen, um seine Lehrgangsteilnehmer auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und ich sehe schon, das Treffen geht los.
Was tust du hier auf jemanden?
Ja, ich warte, ich hab's aber eilig, ich hab's echt eilig.
Ja, ich auch.
Ecke. Können wir hier mal ein bisschen runter von
der Straße? Ja, natürlich. Also,
Axel hat eigentlich zum Beginn des Übungsszenarios festgehalten, dass das Treffen unbewaffnet stattfinden sollte auf beiden Seiten. Doch er erscheint jetzt mit einem Gewehr. Dazu hat er auch noch, wie ich sehe, das gleiche Funkgerät wie die Fernspäher in der Hand, das anscheinend auch noch auf derselben Frequenz funkt. Ja, die Vermutung liegt jetzt natürlich nahe, dass trotz des Codeverfahrens Axel der Feind ist und das Treffen fingiert hat, um die Fernspäher in die Falle zu locken. Das Ganze findet ja, wie gesagt, im Feindesland statt. Axel lässt die Situation also schon in der ersten Szene gezielt eskalieren, um Druck aufzubauen und den Lehrgangsteilnehmer aus dem Konzept zu bringen. Ziemlich fies, wie ich finde. Und der steht jetzt eben vor der Herausforderung zu prüfen, ob es eine Falle ist oder einfach nur Zufall.
Ah, was hast du denn da mit der Antenne? Was ist das?
Das ist halt eine Kommunikation. Ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ein paar Kollegen hier.
Hab ich auch.
Bist du denn alleine hier?
Ja, ich bin alleine hier. Das hab ich eBay.
Ja, ist ein gutes Ding.
Ja, ich habe das gleiche wie du.
Stimmt, hast du das neulich gefunden, oder?
Nö, ich habe das gekauft. eBay Kleinanzeige. Hey, voll fett. Ja, mit der Knarre. War im Sonderangebot. Okay. Ja, habe ich alles gekauft.
Woher kommst du denn?
Ja, ich komme hier aus. Hier, da. Drei Ortschaften weiter.
Also, du triffst dich ja hier mit jemandem offensichtlich, ne?
Ja, schon.
Hast du für diese Person denn irgendwas?
Ja, ich habe für die Dinge, ein Auto.
Ja, genau. Und was ist denn das für eine Marke?
Was ist denn für eine Marke?
Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich muss ich mich hier ja mit einer Person treffen, die mir tatsächlich einen Autoschlüssel geben soll.
Die soll einen Autoschlüssel geben? Ich hab mehrere Autoschlüssel.
Ja, woher hast du den denn? Ne? Also ich brauche ja ein paar Informationen von dir, sonst kann ich ja vielleicht dir ja gar nicht vertrauen.
Ja, den habe ich von einem Kumpel, den einen.
Tatsächlich habe ich hier auch was für dich, auch von einem Kumpel. Vielleicht haben wir ja sogar denselben Kumpel.
Ja, von unserem Freund habe ich den da bekommen. Mhm. Und den kannst du kaufen.
Wo lang geht's bei dir jetzt weiter? Da lang oder da lang?
Ja, hast du eine Karte?
Ja, ich habe sogar eine.
Wir sind hier, ja, die Karre steht hier unten, so ein bisschen in der Böschung drin. Alles klar?
Ja.
Ich gehe nämlich jetzt hier lang und hau ab in die Stadt. Und dann bin ich nämlich wieder daheim.
Okay, bald die Karte. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, offenbar war die Waffe wirklich ein Zufall und das richtige Fahrzeug, nämlich ein Opel, wird auch angeboten. Damit ist das primäre Ziel, ein Fahrzeug zu bekommen, schon mal erledigt. Ja, und scheinbar ist der Vormann wirklich der, für den er sich ausgibt, aber eben nicht an die abgemachten Regeln hält. So holt er beispielsweise ein Messer raus, um auf der Karte den Weg zu zeigen. Ja, und der Lehrgangsteilnehmer hat schon ganz richtig versucht, so viel Information wie möglich zu bekommen. Deshalb eben auch die Karte. Das ist auch der Kernauftrag der Fernspäher. Jetzt ist Übungsende. Axel gibt jetzt nochmal Feedback.
Also es war nicht scheiße, was du gemacht hast. Es ist ein bisschen verbesserungswürdig. Wenn du sowas hast mit der Karte. Erstmal habe ich ziemlich schnell mein Messer rausgeholt. Auch ja. Hast du gesagt, hey, was machst du da? Kannst du immer sagen, du bist vorsichtig, ich bin vorsichtig. Ich hole nur mein Messer raus. Hey, lass dein Messer stecken. Nehmen wir doch zwei Stöckchen. Zeig mir den Anfangspunkt und den Endpunkt auf der Karte, wo du hin möchtest. Es geht um euer Leben.
Ja, mit Sicherheit würde eine solche Situation in der Realität so nicht stattfinden. Dafür wäre sie ihm viel zu brisant. Axel möchte eben ein Gefühl für Gefahrensituationen und die Sicherheit des eigenen Lebens vermitteln. Trotz Widrigkeiten und unvorhersehbaren Situationen müssen die Fernspäher halt immer auch Ruhe bewahren und eiserne Nerven beweisen. Auch das gehört eben zum Geschäft dazu. Ja, schließlich passiert ja alles hinter den feindlichen Linien, wo jeder Fehltritt und jede falsche Entscheidung ganz fatale Folgen haben könnte. Bevor es jetzt zu der letzten Marschstrecke und durch die Nacht geht, möchte ich mich nochmal mit einem der Lehrgangsteilnehmer unterhalten. Ich merke nämlich, wie mir die letzten Tage unfassbar zugesetzt haben. Und ich bin ja eben nur Beobachter. Es geht jetzt in die letzte Nacht. Wie geht's dir denn kräftemäßig?
Also natürlich ist es ja im Kopf auch. Man weiß ja ungefähr, wann es zu Ende geht. Das hat man ja immer im Hinterkopf. Und der Tag, der meiner Meinung nach, der bringt ja auch sehr viel Energie. Allein schon, wenn man halt die Sonnenstrahlen draußen sieht, dann hat man gefühlt schon direkt 20% mehr Energie. Und dann isst man irgendwas Warmes noch, dann fühlt man sich schon direkt 50% besser. Klar, man fühlt sich immer scheiße, wenn man halt müde ist und alles tut weh.
Ja, ich denke einfach an die letzte Nacht. Wir waren wirklich am Ende unserer Kräfte. Und du hast jetzt heute den ganzen Tag auch wieder Ausbildung verbracht, bist wieder marschiert. Ich stelle mir jetzt die Frage, wie motivierst du dich jetzt für die letzte Marschstrecke? Was ist so dein Rezept dafür, dein Mindset?
Also ich denke eigentlich immer so schrittweise. Und die letzten, ja, 7 Monate ist es eigentlich das Ziel, Fernspäher zu werden. Also jetzt zum Beispiel, ich fühle mich schon relativ scheiße, würde ich sagen. Also ich habe auch Kopfschmerzen, aber das zieht man halt durch.
Aber ist das jetzt wirklich alles? Gehört da nicht noch mehr dazu?
Körperliche Fitness ist schon wichtig. Man muss es. Axel sagt immer, man muss es wollen, ne?
So, neben mir läuft nochmal ein Lehrgangsteilnehmer. Was ist denn deine Strategie, deine Resilienz noch weiter durchhalten zu können?
Also tatsächlich folge ich da frei den Worten von General Trull.
Ja, seinen Kindheitsglauben sich bewahrt in einer reinen, unbefleckten Brust und gegen das Gelächter einer Welt zu leben wagt, wie als Kind geträumt, bis auf den letzten Tag. Das ist ein Mann. Ja, und eigentlich wollte ich das schon immer machen, sowas.
Ja, wenn es mal irgendwann scheiße wird oder so, denke ich immer an diese Worte und das hilft. Ja,
muss man echt sagen.
So, ich sitze erstmal morgens früh um 5 Uhr. Wir sind die ganze Nacht durchgelaufen und jetzt gerade auf so einer großen Lichtung angekommen hier am Waldrand. Die Sonne geht im Hintergrund auf. Vor uns ist jetzt ein Bus, der die Lehrgangsteilnehmer zurück nach Munster fährt. Der Lehrgang ist jetzt wirklich für uns zu Ende. Das ist ein unfassbares Gefühl. Ja, von den anfänglich 13 Soldaten, die den Lehrgang angetreten sind, sind auch nur noch 10 übrig. 3 mussten im Laufe der Woche aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Für mich auch nachvollziehbar, weil in manchen Stellen war das wirklich fast unmenschlich, was hier an Leistung abgegeben werden musste. Ja, die Woche gilt eben als die härteste der gesamten Ausbildung. Allerdings ist sie eben nur ein Teil. Die Woche davor und auch danach wurde ebenfalls viel marschiert. Und es gilt, ich kann es eben kaum nachfühlen, mit den Kräften trotz dieser extremen Anstrengung zu haushalten. In knapp einem Monat ist eben die Abschlussübung. Axel wird keine Tipps mehr geben können. Und die Soldaten sind dann zum allerersten Mal wirklich komplett auf sich allein gestellt. Na, und ich werde jetzt nochmal die letzten Kräfte nutzen, um mich nochmal mit den Lehrgangsteilnehmern zu unterhalten. So, wie ist denn jetzt bei euch das letzte Stück gelaufen?
Ich habe gestern tatsächlich die ein oder andere Träne vergossen. Ich fand, es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Also wir sind eigentlich komplett durchmarschiert. Und von der Nacht habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel bemerkt. Weil man sieht eigentlich, sobald es dunkel wird, sieht man ja nur noch, dass es nach sich geht. Heute haben wir eine halbe Stunde geruht. Und das macht dann halt in der ganzen Woche 4,5 Stunden. Ja, ich würde sogar sagen, dass es heute anstrengend war.
Ja, das war es in der Tat. Als ich die Übung mit den Fernspähern begonnen habe, hätte ich nicht gedacht, wie facettenreich dieser Beruf ist und für wie viele Überraschungen er sorgen kann. Mein Bild von muskelbepackten Hühnern musste ich revidieren. Stattdessen durfte ich ruhige, bedachte, naturverbundene Soldaten kennenlernen, die unglaublich leidensfähig und willensstark sind und dafür meinen wirklich höchsten Respekt verdient haben. Ich bin Oberleutnant Patrick Enzle, bedanke mich fürs Zuhören und melde mich aus dem Funkkreis ab.